Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Es ist der Sänger und Komponist Rainer Bielfeld. Hallo Rainer.
Hallo Marc. Ich freue mich auch.
Ja, und wo wir hier so gemütlich beisammen sitzen, ist das ja eigentlich für mich so ein bisschen so eine Wiederholung von dem, was fast auf den Tag genau vor 2 Jahren war. Wir haben uns vor 2 Jahren schon mal zum Interview getroffen. Das war der Anfang meiner Interviews, die ich aufzeichne. Nicht für den Podcast, weil den gibt es ja erst seit Mai, sondern für eine Radiosendung, die ich seit Januar 2020 auf Alex Berlin habe. Und du warst mein erster Gast. Das war damals ganz toll, aber unser Interview war damals so auf diese Zeit gemünzt, dass ich das gar nicht später mehr im Podcast verwenden konnte oder wollte. Und mittlerweile ist ja auch so viel passiert, dass ich glaube, dass es super ist, dass wir jetzt nochmal reden. Nichtsdestotrotz bist du ja eigentlich in jedem meiner Podcasts mit dabei, weil der Jingle, den ich verwende, den hast du ja mir geschrieben und darüber freue ich mich sehr.
Stimmt, es ist mir ein Vergnügen, eine Ehre und natürlich auch heute dabei zu sein.
Ja, und jetzt sitzen wir aber eben nicht wie vor 2 Jahren in deinem kleinen Studio in der Schöneberger Altbauwohnung, sondern wir sitzen im Wendland, ebenfalls in deinem Tonstudio. Was hat dich denn ins Wendland verschlagen?
Ja, die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Ruhe und nach Platz und einem großen Haus. So, ich habe hier Anfang des Jahrtausends schon mal gewohnt, beziehungsweise damals bin ich gependelt. Also ich hatte hier was zur Miete und bin gependelt zwischen Berlin und hier. Und jetzt habe ich mich entschieden, ganz hierher zu gehen. Habe also tatsächlich Berlin, wo ich fast 25 Jahre gelebt habe, den Rücken gekehrt. Für die, die es nicht wissen, das Wendland gehört zu Niedersachsen. Das ist ganz dicht an der sachsen-anhaltinischen Grenze. Also so wirklich so ein Zipfel von Niedersachsen, der nach Sachsen-Anhalt hineinragt. Und da lebe ich jetzt. Und die Gegend ist cool, die Leute sind nett, die sind entspannt. Wer Wendland schon mal gehört hat, der hat es meistens über Gorleben gehört. Denn hier in der Nähe ist tatsächlich das berühmt-berüchtigte eben jetzt nicht mehr Endlager. Das ist ja jetzt vom Tisch nach jahrelangen Protesten. Und diese Proteste haben aber auch die Gegend sehr geprägt, positiv. Also das ist dann tatsächlich was Gutes, was Gorleben uns gebracht hat, dass hier doch sehr bunt gemischte Leute sind, viele Demonstrierer von damals, viele Alternative und Umweltschützer sind hier hängen geblieben. Die eher konservativen Bauern seinerzeit, die haben dann, sind dann umgeschwenkt und haben halt auch mit den Demonstrierenden hier gemeinsame Sache gemacht und für die Sache bzw. gegen Gorleben gekämpft. So, deswegen ist es hier das Klima ganz gut. Das ist auch der dünn besiedelste Landkreis Deutschlands, aber mit einem eigenen CSD zum Beispiel. Das finde ich sehr cool. Mit Treckerparade.
Eine Treckerparade, das ist natürlich, was dem CSD in Berlin fehlt. Du bist ja in Hamburg geboren. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht so eine Rückkehr in die Provinz, wie man sich das ja vorstellen könnte.
Es ist wieder dichter an Hamburg dran und ich merke das auch an den Leuten hier. Es ist norddeutscher als in Berlin. Berlin ist ja ganz unhanseatisch, muss man sagen. Und ich finde das schön. Also ich bin jetzt wieder dichter, Luftlinie zumindest, an Hamburg dran und mag dieses Gefühl. Also es ist ein bisschen norddeutscher. Ich habe es sehr geliebt, in Berlin zu sein. Ich bin ja auch nach wie vor häufig in Berlin zum Arbeiten und habe Freunde dort. Und ich habe jetzt nichts Böses zu erzählen über Berlin, aber die Wohnsituation wird ja auch ein bisschen schwieriger. Und wenn man so mal richtig Platz haben will und auch mal um Mitternacht Musik machen möchte, dann muss man doch sich irgendwo anders was suchen. Weil so ein großes Haus mitten in Berlin, das ist, man kann nicht alles haben.
Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen, obwohl ich ja diese Vorstellung, dauerhaft in so einem dünn besiedelten Gebiet zu sein, mir nicht so vorstellen kann, obwohl das jetzt für so ein paar Tage ganz wunderbar ist. Deshalb nochmal vielen Dank auch für die Einladung. Wir fangen mal ganz vorne an, weil mich nochmal interessiert, wie du zur Musik gekommen bist.
Wie bin ich zur Musik gekommen? Ich wollte das schon immer machen. Also wenn ich jetzt ganz vorne anfange, dann habe ich, mein Papa hat nie so richtig Musik gemacht, war aber oder ist sehr musikalisch. Er lebt immer noch, er ist 97. Das hat aber nie die Chance gehabt, das zu lernen und sie auch dann in älteren Jahren auch nicht mehr ergriffen. Aber ich merke das so, wenn er zum Radio zweite Stimmen singt spontan, dass er da ein gutes musikalisches Gehör hat. Und er spielte dann halt, als ich kleiner Junge war, auch häufig Mundharmonika. Und er hatte mehrere Mundharmonikas und irgendwann die älteste hat er mir dann irgendwann vermacht. Und da war ich, glaube ich, wirklich so 3-4 Jahre alt. Und habe dann irgendwann auf dem Dachboden, während meine Mama Wäsche aufhängte, habe ich ein Lied gespielt. Und zwar richtig gespielt. Also irgendein bekanntes Lied, ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber richtig die richtige Melodie. Und meine Mama erstarrte und sagte, wer hat dir denn das gezeigt? Dann habe ich gesagt, hab mir so ausgedacht. So habe ich jetzt gerade, habe ich so gemacht. Und da ist sie dann hellhörig geworden. Dann ging es auch tatsächlich los, dass sie mich dann gefördert haben. Dann bin ich über Melodika zur Heimorgel gelangt und dann irgendwann zum Klavier gekommen. Und das war eigentlich auch nur Zufall, dass natürlich heute mein Hauptinstrument, meine große Liebe, das Klavier. Aber meine Mama hatte mich früh schon mal gefragt, möchtest du gerne Klavier lernen? Habe ich gesagt, ja, also möchtest du ein Klavier haben, hat sie gefragt. Ich habe gesagt, ja, aber ohne Lehrer. Und da war die Sache vom Tisch. Weil ich mir das vorstellte, ich hatte so Freunde draußen, so in meinem Heimatwohnort Farmsen, Stadtteil von Hamburg, mit denen ich gespielt habe. Und die mussten dann immer irgendwann zum Klavierunterricht und fanden das mal ganz, ganz schrecklich. Und deswegen konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Naja, dann war ich bei Heimorgel und wollte irgendwann Kirchenorgel spielen. Ich fand das so immer so beeindruckend, wenn wir irgendwie zu Weihnachten in der Kirche waren. Und dann haben meine Eltern haben einen Termin ausgemacht mit dem Kantor unserer Kirchengemeinde. Und dem habe ich dann vorgespielt. Also er hat gefragt, ob ich mir das vorspielen könnte. Und ich habe gesagt, ja, die 9. Symphonie von Beethoven. Das war natürlich nur die halbe Wahrheit. Ich konnte so eine Heimorgelversion von Song of Joy, die damals von Miguel Rios gesungen in den 70ern ein großer Hit war. Einer der größten Hits aller Zeiten, glaube ich. Und er hat dann gesagt, ja, ich würde dich unterrichten, aber du musst erstmal mit Klavier anfangen, bevor es dann zur Orgel geht, weil Klavier ist die Basis. Und so war ich beim Klavier gelandet. Naja, und dann so gesungen habe ich schon immer, Lieder geschrieben habe ich auch wirklich schon in frühen Jahren und immer Freude daran gehabt, mir da was auszudenken. Und ja, der Rest ist dann Geschichte. Und dann haben meine Eltern das mir nie Druck gemacht. Das war ganz wichtig. Das kriege ich dann auch immer mal mit von Freunden, die Kinder haben, die dann gerne möchten, dass die Kinder sich musikalisch betätigen, aber die dann nicht immer Lust haben. Und ich sage denen immer, drängt sie nicht, lasst das locker, lasst sie entscheiden und vielleicht machen sie es dann nicht ein Leben lang weiter oder werden keine Profimusiker, das muss man sowieso nicht unbedingt, aber bewahren sich den Spaß an der Musik. Und ich hatte diesen Druck nicht und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich kaum geübt habe. Aber dadurch habe ich das nie verloren. Und irgendwann kristallisierte sich das heraus, neben anderen Hobbys mit Judo und Turniertanz und Segeln und Reiten. Irgendwann war es aber klar, Musik ist meine große Liebe.
Und du bist ja dann in dem Sinne dann doch Berufsmusiker geworden. Nicht schon alleine deswegen, dass du hast es ja studiert, und zwar erstmal Schulmusik, oder?
Ja, aber auch nicht abgeschlossen und auch von vornherein nicht mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Also ich hatte schon mal eine kurze Phase, wo ich mir vorstellen hätte können, Lehrer zu werden, weil ich sehr gute Musiklehrer hatte und da sehr gute Vorbilder und die haben mich sehr geprägt. Aber ich habe dann an denen auch erkannt, dass es halt nicht so läuft nach dem Motto, ja, ich mache da mal Musik, dann habe ich was Sicheres und dann habe ich ganz viel Zeit, meinen eigenen Kram zu machen. Sondern diese Musiklehrer, die so toll waren, die haben halt wirklich gebrannt dafür und haben eher 60 Stunden die Woche in der Schule verbracht, weil sie nach den normalen Stunden dann Kinder unterrichtet haben, damit sie Instrumente für ihr Schulorchester lernen und einfach sich wahnsinnig eingesetzt haben. Da war mir dann klar, entweder bist du ein guter Lehrer und konzentrierst dich total drauf oder du wirst Musiker. Und dann war es klar, ich wollte Musiker werden. Dann war aber so seinerzeit, also ich habe angefangen zu studieren, Anfang der 80er, 83, 84. Und da gab es halt nicht die Möglichkeit, Popmusik zu studieren. Und im weitesten Sinne, Popmusik war halt immer meine große Liebe. Und deswegen habe ich mir alles so ein bisschen zusammengesucht. Und da war Schulmusik erstmal so die Entscheidung, so eine Bandbreite zu bekommen, weil man da halt in viele Sachen so reinschnuppern konnte und viele Sachen lernen konnte und sich nicht so auf eine Sache konzentriert hat. Ich habe dann auch Gasthörerkomposition gemacht und das war aber nicht wirklich das, wie ich mir Komposition vorgestellt habe. Es war halt wahnsinnig theoretisch, wahnsinnig elitär und es war auch für die Kommilitonen dort in dem Kompositionsbereich immer eine große Lachnummer, wenn ich ein Chanson geschrieben hatte, ein neues. Aber ich fand es auch nicht weniger komisch, wenn sie mal wieder eine Tonbandcollage gemacht hatten. Also wir passten da nicht zusammen. Ich war nicht für die Avantgarde geboren.
Mhm. Nee, und das erinnert mich an einen anderen Aspekt, den du mir damals erzählt hast, nämlich, dass du schon früh durchaus auch mit Populärmusik Geld verdient hast.
So kann man es auch ausdrücken, ja. Das hast du jetzt sehr charmant umschrieben. Ich habe relativ früh angefangen, Tanzmusik zu machen, als Alleinunterhalter mit Orgel. Also da kam dann doch die etwas schräge Vergangenheit mit der Heimorgel. Die kam mir da sehr zu Pass. Und meine Turniertanzvergangenheit, die ich auch eben schon erwähnt hatte. Ich hatte als Kind bis in meine Jugend hinein, also von 8 bis 16, habe ich Turniertanz gemacht. Dadurch war ich auch so in dieser Turniertanzwelt ein bisschen vernetzt und ich kannte die ganzen Tempi natürlich auch. Also ich wusste, wie schnell ein Cha-Cha zu sein hat und wie langsam ein langsamer Walzer und wie schnell ein Wiener Walzer. Und dadurch hatte ich neben auch Kleingartenvereinen und Silberhochzeiten und anderen Dingen hatte ich auch oft Tanzclubs, Tanzvereine, Tanzschulen, die mich gebucht haben. Und das war mit 16 so eher so ein Zufall und dann sprach sie da so rum und dann habe ich eigentlich schon, bevor ich aus der Schule kam, von Musik gelebt und habe das dann auch, ja, irgendwann Anfang meiner 20er aufgehört. Es war nichts fürs ganze Leben. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Aber es war eine Zeit lang gut. Ich konnte Bühnenerfahrung sammeln, habe da Spaß gehabt, konnte Repertoire sammeln. Also ich war dann doch sehr, sehr fit in alten Schlagern. Und das waren teilweise mega Jobs, also von der Dauer her. Also ich habe da 8 bis 9 Stunden manchmal gespielt mit kleinen Pausen. Aber das war schon beinhart, aber wie gesagt, auch eine gute Erfahrung.
Das kann ich mir vorstellen. Dann kommen wir jetzt mal zu deiner dann doch eigenen Musik und den eigenen Liedern. Du hast ja gerade schon gesagt, mit Anfang 20 hast du damit aufgehört. Das müsste ja dann ungefähr auch so die Zeit sein, denn wir haben jetzt ein Jubiläumsjahr auch, nicht wahr? Es ist doch, dein erstes Album erschien vor 30 Jahren.
Mein erstes Album erschien vor 30 Jahren. Ja, ich habe natürlich lange vor dem ersten Album auch was gemacht, aber das ist wahr. Erstes Album war Nachtzug und das war so irgendwann eine Entscheidung. Ich hatte jahrelang, ich hatte eine eigene Band auch und habe immer Songs geschrieben, war da der Frontman und habe jahrelang versucht, irgendwie bei den großen Plattenfirmen unterzukommen, irgendwie einen Vertrag zu bekommen, den großen Durchbruch, die große Popkarriere zu starten. Und es war immer so, ja, ganz toll, deine Musik ist ganz toll, aber die Radiosingle fehlt noch und dieses und jenes und es waren immer die gleichen Sachen, beziehungsweise gar nicht immer die gleichen Sachen, aber irgendwo war immer der Haken und ich habe dann Gott sei Dank Anfang der 90er, 92, gesagt, ich mache das jetzt einfach mal selbst. Ich habe eine 8-Spur-Tonbandmaschine zu Hause, ich habe Instrumente, ich habe ein gutes Mikrofon und ich nehme das jetzt einfach mal selbst auf und ich gründe ein Label und bringe das raus. So, und das habe ich gemacht und dann lief das und seitdem will ich es gar nicht mehr anders machen. Mhm. Also ich habe dann auch teilweise andere Künstler produziert und auf meinem Label rausgebracht. Ich habe lange mit Gil Taft zusammengearbeitet, haben wir drei Alben, glaube ich, gemacht auf meinem Label. Ja, und das mache ich noch heute. Mhm. Also ich produziere die Sachen einfach so, wie ich sie mir vorstelle. Rede natürlich, frage sehr viele Leute um Rat, deren Rat mir wichtig ist, aber ich habe nicht irgendein Plattenfuzzi vor der Nase, der im schlimmsten Fall, das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber im schlimmsten Fall auch von nichts eine Ahnung hat, aber von allem meint, eine Ahnung haben zu müssen und zu allem eine Meinung haben zu müssen, sondern ich mache das dann so, wie ich mir das vorstelle und wie zum Beispiel jemand wie du, dich frage ich ja auch oft um Rat und das ist dann ein Rat, der mir wichtig ist und den ich ernst nehme, aber letztendlich liegt die Entscheidung bei mir und das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Aber dafür ist es halt keine Weltkarriere. Aber das wäre es, sonst ist ja auch kein Garant, wenn man einen Plattenvertrag hat, dass man eine Weltkarriere macht. Ich bin froh, dass ich mich für die künstlerische Freiheit entschieden habe.
Mhm. Was waren denn so auf dem ersten Album die Themen?
Was waren da die Themen? Ich habe da sehr viel mit Edith Jeske zusammengearbeitet, mit der ich heute noch zusammenarbeite und viele Dinge mache. Aber da waren wirklich fast alle Texte von ihr. Das waren so Lieder, die sich auch schon in den Jahren davor angesammelt hatten. Und man könnte jetzt sagen, das waren viele schwule Themen. Denn das erste Album war sehr erfolgreich auch in der schwulen Szene. Es waren aber eigentlich gar keine schwulen Themen, sondern es waren viele Liebeslieder, die von einer heterosexuellen Frau geschrieben waren, und zwar nicht für den schwulen Künstler Rainer Behfeldt, sondern die waren erstmal so geschrieben und es war ihr ein Bedürfnis, sie zu schreiben. Und ich habe dann gesagt, wow, das ist ja ein toller Text, den würde ich gerne machen. Da war zum Beispiel ein Lied dabei, das heißt Willi, das geht dann halt um eine verflossene Beziehung mit einem Mann, der Willi heißt und hieß, und dass immer, wenn es regnet, ich an ihn denken muss. So, und ich habe dann irgendwie, glaube ich, nur einen kurzen Gedanken daran verschwendet, ob ich das jetzt umschwiemeln sollte in eine, weiß nicht, Brigitte, und dachte, nee, das ist auch albern, dann singe ich über Willi. Und das hat dann natürlich großen Eindruck gemacht, weil so in dieser Szene im Chanson mit einem leichten Schlagereinschlag und Pop-Einflüssen, das jetzt nicht so gang und gäbe war, da so offen und vor allen Dingen offen schwul zu singen und vor allen Dingen auch dann auf eine Art und Weise auch so unprätentiös insofern, weil ich das Schwulsein nicht zum Thema gemacht habe, sondern eben einfach über Willi gesungen habe, weil es um Willi ging in dem Lied. Ja, das hat für einen positiven Aufruhr gesorgt und das fand ich auch sehr schön. Es begegnen mir heute immer wieder Menschen, die sagen, dass ihnen mein erstes Album so sehr bei ihrem Coming-out geholfen hat und dass sie es so viel gehört haben, dass ihnen das so viel Mut gemacht hat. Und das finde ich schön und finde ich grandios. Und es war aber eigentlich nicht erstmal das originäre Ziel, sondern ich dachte einfach, warum soll ich das jetzt alles umdichten lassen oder noch schlimmer irgendwie so auf so eine zweite Person irgendwie umdichten lassen, wenn die Texte sind schön, es geht um Willi, ich fühle das genauso, passt. Mhm. Und so mache ich das. Also ich habe gar nicht so viel Gedanken daran verschwendet damals. Mhm.
Und nach zwei Alben war dann aber erstmal so ein bisschen Ruhe mit der Solokarriere, und du hast Geldhafts, hast du schon erwähnt, du hast ja dann eben auch viel mit und für andere Musiker gearbeitet und Musikerinnen natürlich. Wie kam es denn letztlich zu diesen ganzen Kontakten, oder wie bist du denn in diese Szene, heute würde man vielleicht sagen, diese Chanson-Kleinkunstszene in Berlin dann da hineingeraten? Weil du ja, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg gelebt hast, ne?
Ich habe da noch in Hamburg gelebt. Ich bin Mitte der 90er umgezogen, aus Liebe und aus Arbeit. Das war dann auch so eine Phase, wo ich mit Tim Fischer arbeitete. Wieder, wir hatten dann schon unsere erste Pause gemacht. Und mit Geert Hafts anfing zu arbeiten. Die lebten dann beide in Berlin zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich auch noch in einen Berliner verliebt. Und dann dachte ich, ja, jetzt kann man nicht. Es war für mich als Hamburger nicht so vorgesehen und geplant, dass ich jemals die Stadt in meinem Leben verlassen würde. Aber vielleicht sollte man das dann doch mal machen. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Ja, und wie rutscht man dann in die Kleinkunstszene rein? Man lernt Leute kennen, man mag sich. Also mit Tim hatte ich ja schon gearbeitet. Da war die Geschichte, dass ich seinerzeit, und das war 1990 in Wilhelmshaven an der Landesbühne, musikalischer Leiter war und ein Musical geschrieben hatte, was dort auf die Bühne kommen sollte, und einen jungen androgynen Sänger, Darsteller suchte, und eine Freundin von mir zu dem Zeitpunkt Tim Fischer am Akkordeon begleitete in Oldenburg und sagte, den musst du dir mal anhören. Der ist sehr jung, aber musst du dir mal anhören. So, das war das. Oder Gail und ich hatten auf einem schwul-lesbischen Event, das schwul-lesbische Jugendtreffen auf einem Event in Hamburg damals, dann beide ein Auftritt, es war so ein gemischtes Programm, und sie hat gespielt und ich fand sie toll und ich habe gespielt und sie mochte mich und wir mochten uns und haben gesagt, lass uns noch mal was zusammen machen. So entwickelte sich das. Na, und dann lernt man Leute kennen und andere Kolleginnen und Kollegen kennen und lernt dann Theater kennen. Dann war ich irgendwann, habe ich dann die Barriere der Vernunft kennengelernt. Das war ja gerade in den 90ern, auch heute noch, aber auch so ein Anziehungspunkt der Berliner Kleinkunst. Ja, und das entwickelt sich dann so alles. Und grundsätzlich dem Genre, ob man es jetzt Chanson oder Liedermacher oder Singer-Songwriter mit deutschen Texten nennt, ist eigentlich egal. Aber mich hat immer schon die deutsche Sprache interessiert im Zusammenhang mit Musik. Und ja, da war ich dann schon grundsätzlich richtig aufgehoben.
Und letztendlich brach es dann aber doch mal ein paar Jahre später. Also ich würde sagen, wenn ich es richtig überblicke, mit so einer 10-jährigen Pause ungefähr, brach dann doch wieder der Wunsch auf, oder zumindest hast du dich dann wieder entschieden, auch wieder solo, also wieder als Sänger auch stärker in Erscheinung zu treten. Da ist wahrscheinlich auch ein Lied, das Sänger sein heißt, von 2006, wahrscheinlich auch so ein bisschen programmatischer Song, ja, könnte man das so sagen. Was war denn für dich der letztlich dann auch dieser Wunsch, wieder selbst zu singen, deine eigene Stimme den Liedern zur Verfügung zu stellen?
Gar nicht so leichte Frage. Also ich habe immer wieder Projekte gemacht, wo ich zwar am Klavier saß, aber doch eine Rolle eher als Bühnenpartner hatte. Also nicht einfach nur in Anführungsstrichen Pianist, sondern eine wichtige Rolle auf der Bühne hatte und auch oft mit den anderen zusammen als Duo wahrgenommen wurde und eben auch viel, viel Songs beigesteuert habe. Und somit fühlte ich mich immer künstlerisch auch erfüllt. Das heißt, es war nicht so, dass ich auf der einen Seite Jobs gemacht habe, wo ich Chansons begleitet habe, und auf der anderen Seite dann mich selbst verwirklicht habe in meinen Soloprogrammen, sondern es fehlte mir nicht so viel. Ich hatte das Gefühl, ich bin künstlerisch erfüllt. Aber irgendwann kommt dann oder kam dann doch der Punkt, wo ich dachte, ich hätte jetzt aber auch einfach Lust, wieder ein neues Album zu machen. Und dann ging auch in den Konstellationen damals, in einer Konstellation, die mir sehr wichtig war, die ging kaputt, und es war dann auch einfach der Zeitpunkt zu sagen, ich mache es jetzt wieder. Eigentlich war es nie geplant, dass es so eine lange Pause wird. Ich wollte dann immer mal Alben zwischendrin machen und weitermachen, auch solo. Aber es fehlte dann auch irgendwie die Zeit. Und es war auch die Mischung. Ich habe dann so leicht, da bin ich wahrlich nicht der einzige Musiker, auch immer wieder Schiss, Sachen anzufangen, immer wieder Selbstzweifel und denke, ach, wer braucht denn das? Und die Welt braucht dich nicht als Sänger. Und ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ich denke, die Welt kann doch für sich selbst entscheiden. Ich mache das jetzt mal. Und diejenigen, die mich brauchen als Sänger, die werden dann schon Bescheid sagen. Naja, und dann habe ich aber doch auch gemerkt, vor allem jetzt in der zweiten Phase, ich habe dann noch mal wieder 10 Jahre Pause gehabt, 11 Jahre, und wollte jedes Jahr ein neues Album machen, habe das immer vor mir hergeschoben und habe dann 2017, habe ich dann die Erinnerung von morgen rausgebracht. Da waren dann auch schon wieder 10 Jahre Pause, 11 Jahre habe ich gerade gehört, 11 Jahre Pause. Und seit ich das dann wieder gemacht habe und fast auf den letzten Drücker, sonst hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht, seitdem merke ich jetzt doch ganz klar, dass ich das einfach brauche. Ich mache auch andere Projekte im Moment nicht als Begleiter auf der Bühne, aber ich schreibe halt viel für andere, mache Kinderprojekte. Aber dass wirklich meine eigenen Sachen und meine eigenen Gedanken oder die Gedanken der Kolleginnen und Kollegen, die ich gerne singen möchte, auf die Bühne zu bringen und auf Platte zu bringen, das erfüllt mich einfach wahnsinnig. Und das ist dann so die größte Freiheit, wo man wirklich nur sich selbst verpflichtet ist und dann hofft, dass es anderen auch gefallen möge.
Du hast ja gerade schon deine anderen Projekte angesprochen, die vielleicht in die Zeit der Lücken fallen, aber vielleicht einfach auch so immer kontinuierlich dafür sorgen, dass dir nicht langweilig wird mit dem, was du machst. Mhm. Ein wichtiger Aspekt, du hast es gesagt, sind Kinderprojekte. Du hast sehr viele Kinderhörspiele produziert. Mhm. Vielleicht erzählst du darüber noch ein bisschen was?
Ja, ich habe irgendwann auch durch Zufall habe ich mein Kindermusical geschrieben, Musik für ein Kindermusical. Das war eine Woche voller Samstage von Paul Maar. Das war nur für eine Inszenierung gedacht. Das war in Wilhelmshaven, was ich eben schon erwähnte, wo ich musikalischer Leiter war. Und es war eigentlich nur ein Bühnenstück. Und die Regisseurin sagte, Mensch, ich würde da gern ein Musical machen. Kannst du dir das vorstellen? Wir fragen mal den Verlag und Paul Maar. Und der konnte sich das auch vorstellen. Aber es war eben nur dafür gedacht. Und dann waren er und sein Verleger haben sich dann die Vorstellung angeschaut und haben gesagt, das ist so toll, das nehmen wir mit ins Programm als Musical. Und das war so für mich der Startschuss auch zu noch mehreren Kooperationen mit Paul Maar. Durfte auch Lindgren-Stoffe machen, zwei Astrid Lindgren, also zwei Pippi-Langstrumpf-Musicals geschrieben, viele freie Stoffe. Und ach, das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht und macht es weiterhin. Ich mache das auch weiterhin, bin gerade auf der Suche nach neuen Stoffen und bin dann darüber auch irgendwann in den Hörspielbereich gekommen. Über einen Zeitungsartikel im Stern stieß ich auf den unglaublichen Erfolg von Prinzessin Lilifee von einem Münsteraner Verlag Koppenrad. Da dachte ich, Mensch, die rufe ich mal an. Da stelle ich mich mal vor und vielleicht wollen die ja irgendwie eine Prinzessin Lilifee Platte machen. So. Und habe ich dann auch gemacht. Die haben gesagt, das tut uns leid, das ist gerade vergeben. Das erste Hörspiel ist gerade schon gemacht. Und ja, sehr schade, uns gefallen ihre Sachen sehr gut, aber ist halt weg. Und dann habe ich geschrieben, dass ich mich trotzdem gerne mal vorstellen würde und ob ich nicht mal vorbeikommen dürfte. Und ja, und dann war ich da. Und die gaben mir ein Manuskript und sagten, vielleicht fällt Ihnen dazu was ein. Und das war Captain Sharky, die erste Geschichte. Das ist eine Piratengeschichte, ein kleiner, übermütiger und mutiger und manchmal auch sehr lustiger und etwas verschrobener Pirat. Und da fiel mir was ein. Und vor allen Dingen habe ich da auch angefangen, ich schreibe auch meinen Liedertext und ich schreibe auch meine Szene und das gefiel denen dann so gut, dass ich dann mit der ganzen Umsetzung betraut wurde und dann für 13 Folgen die ganze Hörspielversion geschrieben habe und produziert habe und Geräusche gemacht habe und das Ganze drum und dran und der Bach gewinnen konnte für 7 Folgen, bevor er dann verstarb, den Captain Sharky zu geben. Danach hat es Axel Prahl dann übernommen. Und ich mache heute noch die Songs, aber ich habe jetzt die Produktion des Gesamtstückes und die Hörspielumsetzung an einen Freund und Kollegen abgegeben. Thomas Nicolai macht das jetzt, aber die Lieder schreibe ich immer noch selbst. Und ja, das war so ein Ding, die hatten, als sie mich fragten, als sie sagten, vielleicht fällt Ihnen dazu was ein, habe ich ganz gegen meine übliche Gewohnheit, habe ich nicht gesagt, ich weiß nicht und ich habe sowas noch nie gemacht, sondern ich habe gesagt, ich überlege mal was. Und mir fiel was ein. Und da war ich wirklich mal ins kalte Wasser gesprungen. Und was ich nicht immer mache. Ich kann manchmal auch sehr zögerlich und zaghaft sein und lerne das jetzt auf meine alten Tage erst da ein bisschen mutiger zu sein und mir da ein bisschen mehr Sachen zuzutrauen. Auch nicht übermütig zu werden, aber ja. Und das ist so der Hörspiel- und Musical-Bereich. Ich habe auch Erwachsenen-Musicals geschrieben, aber die Sachen für Kinder, die machen mir immer total Spaß, weil ich gehe da sehr, sehr unbefangen ran, oftmals viel unbefangener als an die Lieder für mich als Solokünstler und werde da wieder zum kleinen Jungen. Also ich habe meine Kindheit in bester Erinnerung und kann mich da gut wieder hineinversetzen und es tut mir immer gut, auch wieder ein bisschen rumzuspinnen, albern zu sein und einfach mal ein bisschen auch auf eine schöne kindliche Art und Weise auf die Kacke zu hauen.
Jetzt kommen wir trotzdem noch mal zu einem Erwachsenenprojekt, weil uns das wiederum nach Berlin führt, das Kunstseidene Mädchen. Mhm. Ah ja, sowieso einer meiner Lieblings-Berlin-Romane aus dem Jahr 1932 von Irmgard Keun, die Geschichte einer jungen Frau, die nach Berlin geht, also aus Köln nach Berlin flieht mit einem geklauten Pelzmantel und dann immer an die falschen Männer gerät, wie das eben so ist und am Schluss einsam am Bahnhof Friedrichstraße sitzt und eigentlich nicht weiß, ob sie jetzt in Berlin bleiben soll oder zurück in die Provinz muss. Was hat dich an dem Stoff interessiert und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dann daraus auch ein Chanson-Musical zu machen?
Der Stoff ist einfach toll. Das hat mich an dem Stoff interessiert. Ich hatte den Anfang der 90er schon gelesen, weil ein Freund mir den empfohlen hatte. Auch damals tatsächlich schon als ein Musical- oder Bühnenstoff. Da war ich zu dem Zeitpunkt nicht drauf gekommen. Mir gefiel das Buch und das blieb mir irgendwie immer im Hinterkopf. Und dass es dann irgendwann zu dieser Umsetzung kam, das war eine Verlagsparty in Berlin. Das Sommerfest eines Bühnenverlages, mit dem ich arbeite, Felix Bloch-Erben. Und das Zusammentreffen der richtigen Leute. Da war Carsten Golbeck, ein Freund und Kollege, der vor allen Dingen Dialoge schreibt, Theaterstücke schreibt, aber auch Liedertexte. Und da war natürlich der Verlag, also Vertreter des Verlages. Ich war da und die Tochter von Irmgard Keun. So, und es waren die richtigen Leute zusammen. Es wurde an dem Abend eigentlich eingefädelt, dass wir sagten, lasst uns da mal eine Musiktheaterfassung machen oder Chanson-Musical, wie der Verlag es nennt. Und so haben wir das dann gemacht. Carsten und ich haben die Songs geschrieben, also er die Liedtexte, ich die Komposition. Er hat die Bühnenfassung aus dem Buch entwickelt. Und wir wollten ein Reading machen, also so eine Voraufführung vor geladenen Gästen in der riesigen Wohnung eines der Dramaturgen des Verlages. Und dafür hatten wir eine Darstellerin gesucht, beziehungsweise sollte eine Darstellerin das machen. Und da habe ich gesagt, Antonia Bill ist ganz toll und ich habe mit der gerade gearbeitet und kenne sie schon lange und die ist wunderbar und ist wahnsinnig nett und hätte bestimmt Lust und lass uns die doch mal fragen. Und Antonia hat dann gesagt, sie macht es und hat dann so eine grandiose Lesung oder szenische Lesung hingelegt von dem Stoff, dass wir gesagt haben, wir müssen damit irgendwas machen. Lass uns doch eine eigene Inszenierung machen. Das Ziel war und ist ja, dass es nachgespielt wird, das Stück von anderen Theatern. Das wird's auch. Aber wir wollten so unsere eigene Duftmarke setzen und haben dann eine kleine, aber feine Inszenierung gemacht, die wir seit 6 Jahren spielen, immer mit großen Pausen, aber auch immer wieder spielen. Also auch ein Herzensprojekt nach wie vor.
Und wo hast du Antonia kennengelernt?
Also Antonia habe ich ganz früh kennengelernt. Tatsächlich, da war sie 7 und sie und ihre Familie waren Kleinkunst- und Tim Fischer-Fans. Und die tauchten bei jedem Auftritt mit Tim auf, wenn wir in Erlangen spielten, weil sie da in der Nähe gewohnt haben. Aber auch, wenn ich mit Gehl dort gespielt habe oder Solo da gespielt habe, die Familie war immer da. Und ich habe mich mit der Familie einfach angefreundet und fand dieses Mädchen so grandios, was bei einem Auftritt auch auf die Bühne ging und Stroganoff gesungen hat, von vorne bis hinten. Wer das Lied nicht kennt, das ist ein ganz tolles Lied von Friedrich Holländer mit wahnsinnig viel Text und das war sehr beeindruckend. Und da haben wir uns jahrelang nicht gesehen und irgendwann, da hatte ich dann ab 2008 wieder mit Tim Fischer zusammengearbeitet. Wir hatten einen unserer ersten Auftritte wieder in Süddeutschland, waren in Erlangen und nach der Show sitze ich dann am Tisch und da sitzt eine schöne junge Frau und sagt, sie ist Antonia Bill von damals und wir kamen und ich habe mich dann gefreut und wir haben geschnackt und geredet. Und sie hat gesagt, ja, ich komme demnächst nach Berlin. Ich werde an der Ernst Busch Schauspiel studieren. Und dann habe ich gesagt, super, ich unterrichte an der Ernst Busch, dann sehen wir uns wieder. Und so war das dann. Da haben wir uns dort wieder, ich habe ihren Jahrgang gar nicht unterrichtet, aber ich habe extra Stunden tatsächlich bekommen, um sie mit ihr ein Programm zu erarbeiten für einen Bundeswettbewerb Gesang. Den hat sie dann gewonnen, grandiosest. Und wir sind eng befreundet und es lag nahe, sie dann auch zu fragen, ob sie nicht Lust hat auf das Kunstseine Mädchen. Und wie gesagt, das machen wir noch heute.
Und wenn du jetzt sagst, du unterrichtest an der Ernst Busch, was unterrichtest du dort?
Also ich habe da bis vor kurzem unterrichtet regelmäßig Liedinterpretation. Also singen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die es teilweise noch nie in ihrem Leben gemacht haben, wahnsinnige Angst davor haben. Und meine Aufgabe war es dann ich habe da schon 2007 oder so angefangen, immer Aushilfs, also als Gastdozent einen Tag die Woche. Und habe mit den Menschen Lieder erarbeitet, versucht ihnen die Angst vorm Singen zu nehmen und vor allen Dingen versucht ihre schauspielerischen Fähigkeiten mit Musik zusammenzubringen und ihnen klarzumachen, dass es nicht immer auf die hehre Stimme ankommt, sondern auf die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt und wie man sich damit auseinandergesetzt hat und dahinter steht und wie man es schafft, die Leute zu erreichen. Und jetzt bin ich wegen meines Umzuges tatsächlich ausgeschieden oder pausiere erstmal, mache aber zum Beispiel im Februar gebe ich zusammen mit einer jungen Kollegin und dem Professor des Musikbereiches einen Workshop, jetzt auch schon zum dritten Mal über Song schreiben, was eigentlich natürlich nicht die Kernkompetenz der Schauspielerinnen und Schauspieler sein soll, aber dennoch sehr bereichernd ist und das ist eine freiwillige Geschichte und das ist ja ein Workshop, in dem wir mit den Teilnehmerinnen Chansons schreiben und am Ende, oder Lieder schreiben, nicht einfach Chansons, aber deutschsprachig möglichst und die dann auch produzieren und am Ende dann ein Album steht tatsächlich.
Und damit leitest du aber ja direkt schon über zu der nächsten Beschäftigung, die du ja auch noch machst, damit wir das einmal dann rundum abgehakt haben. Weil in Celle machst du das ja auch.
Ja, bei der Zeller Schule, die zwar mal viele Jahre in Celle stattgefunden hat, aber mittlerweile in Springe in Niedersachsen. Die Zeller Schule feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Das hat die vorhin schon im Zusammenhang mit meinen Texten erwähnte Edith Jeske ins Leben gerufen. Das ist eine Meisterklasse, ein Förderseminar für Textdichterinnen und Textdichter. Das ist der korrekte Begriff für Liedertexter, Textdichter. Mhm. Und auch ziemlich früh, nicht gleich beim ersten Mal, aber so beim zweiten oder dritten Mal, als das stattfand, noch in den 90ern, sagte Edith, ich unterrichte da sowas und habe da dieses Seminar und willst uns nicht mal besuchen und mal ein bisschen von deiner Arbeit erzählen, vielleicht mit den Leuten was machen. Und das habe ich gemacht und seitdem war ich dann jedes Jahr zu Gast, habe mit den Leuten gearbeitet, die ersten Jahre immer einfach 2, 3, 4 Tage und irgendwann habe ich das ganze Seminar einfach mitgemacht und leite es jetzt mit so in der zweiten Ebene sozusagen. Also geleitet wird es von Edith Jeske und mittlerweile Tobias Reitz, der selbst Anfang des Jahrtausends teilgenommen hat, mittlerweile ein sehr erfolgreicher, vor allen Dingen Schlagertexter ist, aber auch an verschiedenen Institutionen wie dem Popkurs in Hamburg und an der Akademie in Mannheim unterrichtet. Und ja, die beiden sind die Köpfe und ich bin aber auch immer dabei und ja, versuche mein Input und meine Erfahrung und meine Liebe zu der Sache und auch meine manchmal anstrengende Akribie, was das angeht, an die Leute zu bringen und sie damit zu inspirieren.
Und es geht ja auch so weit, dass das nicht im Theoretischen verbleibt, sondern es Lieder, die dort entstanden sind, also Texte, die dort entstanden sind, ist auf deine Alben schaffen, richtig?
Das ist richtig. Also zum einen, es ist natürlich da viel Basisarbeit, die wir machen, aber wir haben jetzt seit einigen Jahren, machen wir immer ein Songcamp. Das passiert auch im wahren Leben sehr oft, vor allen Dingen so im Pop- und Schlagerbereich, dass verschiedene Autoren und Autorinnen miteinander schreiben zur gleichen Zeit und das auch unter Zeitdruck, also mit dem Ziel, einen Song an einem Tag fertig zu kriegen. Und das machen wir bei der Zeller Schule auch und da betreue ich dann immer das Genre Chanson. Und da sind jetzt seit Jahren in jedem Jahr 2 Lieder entstanden und locker die Hälfte hat es auf meine Alben schon geschafft. Und vor allen Dingen arbeite ich mit den Leuten, die ich bei der Zeller Schule kennenlerne, auch weiter. Also jetzt das Album Orange, mein neues Album, ist tatsächlich eine absolute Zeller Schule Arbeit, weil es gibt 2 Texte von Edith Jeske, die sie allein geschrieben hat. Und dann gibt es ganz viele, die ich im Team mit anderen Leuten zusammen geschrieben habe. Es gibt auch noch ein paar einzelne, die Kolleginnen und Kollegen von der Zeller Schule allein geschrieben haben. Das Gros sind tatsächlich Sachen, die ich im Team geschrieben habe, weil ich das dann auch über die Arbeit bei den Seminaren sehr schätzen gelernt habe, miteinander Texte zu schreiben. Das hat seine anstrengenden Seiten, aber wenn man sich vertraut und Lust hat, sich darauf einzulassen, und dann bringt das unglaublich Spaß und führt zu unglaublich tollen Ergebnissen. Und das konnten wir natürlich super weitermachen, auch in Lockdown-Zeiten, denn das funktioniert auch super über Zoom. Teilweise sogar besser, weil wir so verstreut sind über das ganze Bundesgebiet und wir sind dann viel regelmäßiger zusammengekommen, seit wir gesagt haben, komm, wir treffen uns einmal die Woche per Zoom. Und da sind viele Lieder entstanden und das werde ich auch weiter so machen. Nur bei der Musik bin ich meistens dann ein absoluter Einzelkämpfer. Da bin ich noch nicht so auf Teamschreiben aus. Habe ich bei einem Lied aber auch gemacht mit der Freundin und Kollegin Lorelei. Da haben wir wirklich Musik und Text beides zusammengeschrieben für ein Duett.
Was auch auf dem neuen Album ist?
Das auf dem neuen Album.
Zum Abschluss nochmal die Frage, du bist jetzt seit fast einem Jahr, oder? Hier in Wendland, wann seid ihr umgezogen?
Im März? April 21.
Gibt es denn irgendwas, was du vermisst aus Berlin?
Also, nein, bislang nicht. Nun ist es aber so, ich habe nicht das Gefühl, Berlin ist irgendwie mein entfernt, sondern ich habe das Gefühl, wenn ich nach Berlin will, dann fahre ich dahin und wenn ich nach Hamburg will, fahre ich dahin und mache das auch so. Und ich habe natürlich auch öfter in Berlin zu tun gehabt. Deswegen ist es nicht so, dass ich den Eindruck habe, ich bin aus der Welt. Ich habe auch Freunde in Berlin. Das heißt, das steht mir immer offen. Deswegen kann ich natürlich sagen, ja, ich vermisse die Oper, aber und ich war jetzt auch zu lange nicht mehr in der Oper, aber dann muss ich halt mal wieder ein paar Tage ohne Arbeit nach Berlin oder mit Abendfreizeit und das dann einfach wieder machen. Ich habe nicht das Gefühl, das ist mir weggenommen worden. So, einkaufen kann ich hier, Musik machen kann ich hier viel besser. Also ich bin sehr viel mehr, kann mich sehr viel besser konzentrieren und fokussieren und eben auch mal um Mitternacht spielen, wenn ich Bock habe. das finde ich einfach schön und wir haben einen guten Anschluss gefunden. Also insofern, wenn ich jetzt nach Berlin komme, ist es mir schon teilweise ein bisschen hektisch und laut. Also man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass es doch ein bisschen ruhiger hier zugeht. Aber ich bin Berlin-freundlich gesonnen und Hamburg-freundlich gesonnen. Ich bin jetzt wieder öfter in Hamburg, als ich es vorher war. Und habe das Gefühl, ich kann das jederzeit machen. Weißt du, also die 2 Stunden, die ich nach Berlin fahre, die kann man in Berlin auch mal in der S-Bahn setzen, wenn es dann noch irgendwie einen Triebwerksschaden gibt. Mhm. So, das ist nicht wirklich die Welt an Reise. Mhm.
Ja, das stimmt. Jetzt ganz zum Abschluss nochmal, werfen wir nochmal einen Blick auf deine Webseite. Mhm. Du bist ja da durchaus auch aktiv und hast dir da so ein paar besondere Sachen einfallen lassen, die vielleicht jetzt nicht so alltäglich sind im Bereich. Vielleicht magst du nochmal kurz einen Einblick da reingeben und vor allem auch, wie du auf die Ideen gekommen bist, ein Musikzimmer einzurichten.
Mein virtuelles Musikzimmer, den Logenplatz, den man sich dort reservieren kann. Ich versuche, die richtigen Leute zu begeistern für meine Musik, die begeistert werden wollen, und das dann möglichst auch richtig. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich auch mit diesem Genre, das ich bediene, ein Millionenpublikum erreiche. Aber ich glaube, es gibt da Publikum, es gibt auch mehr Publikum, als ich bislang habe. Und die große Frage ist jetzt, wie erreiche ich die und wie kann ich die dann glücklich machen? Und es gibt eine amerikanische Plattform, Patreon oder Patreon, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist so ein Dauer-Crowdfunding. Also da, das ist so eine Seite, wo sich nicht nur Musiker, aber auch Musiker und Musikerinnen registrieren können. Und Fans können ihnen dort monatliche Zahlungen zukommen lassen und bekommen dafür ganz besondere Extras, die anderen nicht kriegen. Unveröffentlichte Songs, unveröffentlichte Videos, vielleicht Rabatte. Alles Mögliche, da sind keine Grenzen gesetzt. Und das Problem ist aber, diese Plattform ist hier nicht so bekannt. Das heißt, man muss die sowieso erklären und eigentlich seine Fans mitbringen. Und da habe ich dann irgendwann nach langem Überlegen, habe ich gedacht, Mensch, ich versuche das mal selbst, sowas aufzubauen auf meiner Seite. Mir ist es sowieso sehr lieb, dass möglichst viel auf meiner Homepage passiert und man nicht alle Inhalte irgendwie rausgibt und die dann Facebook gehören und YouTube gehören. Und vielleicht Patreon, sondern ich versuche das mal hier zu machen. Vielleicht ist es vielen Leuten auch lieber, dass sie auf meiner Seite registriert sind, als bei einer amerikanischen Firma auf amerikanischen Servern. Das war so die Idee. Und daran arbeite ich jetzt. Und das ist bei mir das virtuelle Musikzimmer. Und in dem kann man seinen Logenplatz reservieren. Und da geht es dann halt um der Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern, um eine monatliche Zahlung. Und dann hat man Rabatte in meinem Shop und es gibt ein monatliches Online-Meet-and-Greet. Und wenn ich in Städten spiele, wo Fans dann bei den Konzerten sind, auch dort ein Meet-and-Greet, ein direktes. Und es gibt einen Kanal auf Signal, wo ich dann eben auch sehr, sehr direkt und kurzfristig kommunizieren kann. Und es gibt jeden Monat ein Geschenk, ein unveröffentlichtes, besonderes Lied, was sich Leute runterladen und auch behalten können. Mittlerweile dann aber auch das ein oder andere Video und Lied schon, was auch unveröffentlicht ist, was man nur da findet. Man kann all meine Alben dort streamen, wenn man eben so einen Logenplatz hat. Ja, und bin da immer noch am Probieren und Experimentieren und auch in die Fans hineinhorchen, was die sich wünschen von mir. Und ich versuche da irgendwie, ich habe im Moment so den Drang, wenn schon independent, und das bin ich dann auch richtig independent und auch nicht von den Plattformen abhängig zu sein. Ich habe auch von Spotify im Moment meine Alben zurückgezogen und also von den ganzen Streaming-Portalen, weil ich denke, verschenken kann ich meine Musik auch selbst, da brauche ich Spotify nicht für und habe da nur so ein Rumpfalbum. Man kann mich über Spotify finden, aber es gibt dann halt nur 10 Songs und wenn man mehr will, dann muss man sich mal auf meiner Homepage mit mir beschäftigen. Weil das Abrechnungsmodell ist undurchsichtig und unfair, vor allen Dingen gegenüber unbekannteren Künstlern oder den unabhängigen Künstlern, weil da auch prozentual zu viel bei den großen Acts landet. Das ist einfach nicht fair, wie es da läuft. Und da dachte ich, das lasse ich jetzt mal und und versuche das mal alles mal selbst zu machen, mal gucken, ob das funktioniert. Grundsätzlich geht es darum, dass ich mir wünsche, dass es mehr Qualität ist, dass es vielleicht nicht Millionen Fans sind, aber es gibt so eine Theorie von einem Amerikaner, die heißt 1000 True Fans, also vielleicht nur 1000 Fans, aber die dann richtig und 1000 Leute, die bereit sind, 100 Euro oder mehr im Jahr auszugeben für deine Musik, für das, was du machst, für Videos von dir, für CDs, für Konzerttickets. So. Und nicht einfach nur dich nebenbei mitnehmen auf Spotify neben vielen anderen, weil du da mal auf irgendeiner Playlist auftauchst. Mhm. So. Also da glaube ich, dass ich tendenziell auch ein Publikum habe, die für sowas offen sind. Jetzt mal gucken. Man muss da noch rumbauen. Das ist technisch eine Herausforderung. Ich mache meine Homepage auch selbst. Aber es geht. Es läuft jetzt schon und es ist aber immer was zu bauen und zu schrauben. Und ich wollte es jetzt einfach wissen. Und auch mal nicht der Letzte sein. Also das ist jetzt ein Modell, was ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir machen Patreon. Aber dass jemand so ein Modell auf seiner eigenen Seite macht, das habe ich jetzt bei denen, die ich kenne, noch nicht erlebt. Und das finde ich auch schön, dass der ältere Herr da jetzt auch mal, ich bin 57, ich kokettiere auch ein bisschen damit, aber dass ich da jetzt mal was nicht mache, was die anderen schon seit 2 Jahren machen, sondern da mich jetzt mal traue, mal voranzugehen und mal zu versuchen. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann macht man es halt irgendwann wieder zu. Aber im Moment bin ich guter Hoffnung, dass da noch was geht.
Na, dann auf jeden Fall erstmal dafür auch viel Erfolg.
Danke.
Wie sieht's denn aus? Wir haben ganz am Anfang gesagt, 30 Jahre erstes Album. Ist irgendwas geplant dieses Jahr?
Ja, es wird ein Best-of-Doppelalbum rauskommen. 30 Lieder aus 30 Jahren. Das soll im Herbst erscheinen. Dazu wird es auch dann ein Konzert in der Wabe geben, ein Best-of-Konzert. Ich werde auch dann ein Online-Konzert, ich gebe jetzt auch regelmäßig Online-Konzerte, 4-mal im Jahr. Und dann soll es auch ein Konzert geben, wo ich wirklich alle 30 Lieder spiele. Das heißt, es wird ein langes Konzert dann. Aber ich will das einmal auch tatsächlich diese Lieder alle spielen. 15 Lieder sollen dann die Wahl der Fans sein und 15 Lieder sind meine Lieblinge. Das ist geplant dieses Jahr. Ein Weihnachtsalbum soll aber auch kommen. Traditionell dann natürlich Ende November, Anfang Dezember. Und ja, das sind so die Pläne für dieses Jahr. Und das Jahr drauf dann auch wieder ein reguläres Album. Aber jetzt mit dem Weihnachtsalbum habe ich auch genug zu tun, bin aber auch schon bei und versuche jetzt noch, solange es kalt ist, ein paar Sachen gebacken zu kriegen, weil ich habe sonst so viel Weihnachtslieder in meinem Leben schon, also zum Beispiel für Kinderprojekte habe ich im Hochsommer geschrieben. Das muss man nicht haben. Deswegen versuche ich jetzt noch irgendwie den Winter zu nutzen. Ja, das sind so die Pläne. Aber wie gesagt, Best of gibt's in der Wabe Ende des Jahres. Ein Doppelalbum wird es geben. Natürlich auch als Download, aber auch richtig noch als Doppel-CD. Das sind so die Pläne.
Ja, es klingt doch ganz wunderbar. Dann wird das ja wahrscheinlich ein sehr arbeitsreiches und erfülltes Jahr hier im beschaulichen Wendland, wo hoffentlich viel Muße und viel Zeit dafür auch ist. Gleichzeitig viel Erfolg für das virtuelle Musikzimmer und alle kleineren und größeren Konzerte, die dieses Jahr dann hoffentlich anstehen können, so denn Corona uns lässt und vielleicht mal so ein bisschen die Beschränkungen dann auch endlich fallen gelassen werden können.
Das wäre schön, ja.
Ja. Vielen Dank, Rainer, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt nach 2 Jahren im Grunde so ein Mega-Update gemacht haben und eigentlich alles nochmal so ein bisschen angesprochen haben und eben jetzt ergänzen konnten durch die neuen Projekte, durch die neuen Sachen. Ja, also nochmal viel Erfolg und vielen Dank.
Ich danke dir.
Und das war sie, die 81. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich wie immer über Hinweise und Feedback. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an marc@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Beiträgen zu dieser Folge, die auf Facebook, Twitter und Instagram gepostet werden bei den Kulturfritzen. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir da folgt. Ich kann mich verabschieden, wahrscheinlich bis nächste Woche schon. Nächste Woche Sonntag ist dann planmäßig schon die nächste Folge dran. Bleibt also dran. Ich bedanke mich für jetzt auch schon knapp 2 Jahre Zuhören und sage bis bald. Ach so, und jetzt kommt dann nochmal Rainers Jingle.
Was muss ich bei Rainers Jingle nochmal machen?
Nix. Achso. Da spiele ich ja auch so, zum Abschluss.
Ich dachte, ich muss dir noch was sagen.
Spiele ich den ja immer noch. Nein.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.